Wenn ich merke, mein Produkt, mein Bereich, das, was für das, was ich verantwortlich bin, kann mit weniger Leuten besser gemacht werden, dann habe ich sofort Existenz- und Statusängste, die da kommen. Und immer wenn die in mir angehen, muss ich im Grunde genommen mir sagen, okay, da ist offenbar was, ich spüre, das ist ein Instinkt, der mir sagt, ich muss mich verändern. Also der Angst, sich nicht auszuliefern oder sie beiseite zu schieben, sondern zu sagen, da ist irgendwas dahinter, was einen Handlungsimpuls erzeugen sollte. Und meistens, da kommen wir ja gleich auch zu dem dritten Tipp, kann ich diese Angst überwinden, indem ich mich informiere und erstmal die Faktenlage verbessere.
German Gründlichkeit. Die ist doch eigentlich richtig toll. Sie hat uns zu einem Land gemacht, in dem Maschinen jahrzehntelang laufen, in dem Autos lückenlose Servicehefte haben. Das heißt, die German Gründlichkeit ist ja eigentlich eine Tugend, bis sie dann zu einem Drama in drei oder auch gerne mehr Akten verkommt. Weil zum Beispiel uns das Amt nach Hause geschickt hat, weil wir einen Termin online gemacht haben, aber dann keinen Ausdruck auf Papier mitgebracht haben. Wir Deutsche, wir tun uns ein bisschen schwer mit Veränderungen. Bevor bei uns was Neues loslaufen darf, da wollen wir erstmal Zuständigkeiten klären. Wir wollen Haftung prüfen, wir wollen Ausnahmefälle definieren, wir wollen Datenschutzfolgen abschätzen. Und dann kommt auch noch KI daher. So ein richtiger wilder Westen, in dem man sich nicht orientieren kann, weil einfach alles eine einzige ungeregelte Grauzone ist. Ein Schock für uns sicherheitsliebenden Deutschen. Und es ist ja auch eigentlich sehr verständlich. Wir wollen selbstdenkende Maschinen nicht einfach loslaufen lassen. Wir wollen wissen, wer entscheidet da, wer haftet, wo kommen die Daten hin und was passiert im Ausnahmefall. Das ist super verständlich, es ist völlig richtig, es ist gewissenhaft. Aber auf der anderen Seite des Atlantiks lebt eine Kultur, die den richtigen Wilden Westen schon erlebt hat und die beim Thema KI auch sagt, wir machen erstmal und wenn es dann Ärger gibt oder Probleme, dann justieren wir so ein bisschen nach. Und diese Vorgehensweise aus den USA, das ist ja noch nicht mal ein Notfallplan, das ist die gängige Methode. Und diese amerikanische Experimentierlust, die mag viele, viele Nachteile haben, aber sie liefert super schnell. Und mit unserer Mentalität, bis wir da alles geklärt haben, ist das Neue dann oft schon wieder alt und das ist natürlich auch ein Problem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Herz und KI. Ich bin Fanny Rosenberg und wir sprechen heute mit unserem Gast Robert Jacobi darüber, wie wir einfach das Beste aus beiden Welten verbinden können. Also 7 Regeln, mit denen wir Qualität und Tempo bringen, Verantwortung und Experimentierlust und dann einfach mit KI besser arbeiten und leben können. Robert ist der Mitgründer und Managing Partner der Nunata Group. Das ist eine Digital- und KI-Strategieberatung aus München. Das heißt, Robert begleitet Vorstände, Führungsteams dabei, aus Daten und aus KI-Themen messbare Geschäftsresultate zu machen. Robert war vorher bei der Süddeutschen Zeitung als Wirtschafts- und Politikjournalist. Er schreibt auch Bücher. Er ist zum Beispiel Autor von Reboot, der Code für eine widerstandsfähige Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und er ist auch der Co-Autor von Twin Transformation, wie sich Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit gegenseitig unterstützen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute mit seiner Expertise hier bei uns im Podcast ist. Hallo Robert.
Hallo Fanny. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unsere Unterhaltung.
Ich mich auch. Robert, erstmal vorab, ich habe ja die ganze Zeit von dieser German Gründlichkeit gesprochen, diese deutsche Mentalität. Wie ist es eigentlich bei dir, wie ausgeprägt, wenn wir das jetzt so überspitzt auf KI-Bezug oder im Umgang mit KI nehmen? Bist du da eher deutsch oder bist du eher US-amerikanisch?
Beides. Ich habe mich heute früh selbst dabei ertappt, als ich nochmal die Vorbereitung durchgegangen bin, dass das eine sehr perfekte, intensive, mit dem Team abgestimmte Analyse von Daten und Fakten in Sachen KI war. Habe ich mir durchgelesen und dann auch mit einem KI-Tool in einen Podcast umwandeln lassen. Und dann wurden die ganzen Probleme der Perfektion und so weiter mir vorgetragen. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, auf einmal spricht dieses KI-Tool über mich. Also weil ich genau das mache, was ich eigentlich heute im Podcast oder wir beide vielleicht so ein bisschen kritisieren oder aufbrechen wollen. Also das steckt absolut in mir. Auf der anderen Seite, ich habe viele Jahre in den USA gelebt, dort ja auch studiert, gearbeitet und habe da schon das Quantum mitgenommen an Impulsivität, Spontaneität und auch Risikobewusstsein, das erforderlich ist, um einerseits Unternehmer zu sein, was ich ja bin, in Deutschland vielleicht erst recht, und auf der anderen Seite aber auch mit Technologie so umzugehen, dass man erstmal die Chancen sieht und nicht nur die Risiken primär.
Ich glaube, das ist auch super spannend, gerade weil du ja eine Zeit lang in den USA warst und diese Perspektive, diese Mentalität so ein bisschen aufsaugen konntest. Hattest du danach vielleicht auch sogar einen anderen Blick auf die deutsche Mentalität und vielleicht auch das deutsche Unternehmertum, dass du vielleicht besser verstanden hast, wovon wir getrieben sind? Also hast du das Gefühl, das ist, ja, was ist das? Ist das eine Technikangst? Ist das die Angst vom Kontrollverlust oder was ist es eigentlich?
Also es gibt sicher diese berühmte German Angst, die im Positiven vielleicht man als Gründlichkeit bezeichnen kann, wie du es genannt hattest. Und um es vielleicht gleich mal ins Positive zu drehen, diese Gründlichkeit führt aber auch dazu, das habe ich auch an meinem Beispiel so ein bisschen klar gemacht, dass überdurchschnittlich viel Wissen angehäuft wird über Zusammenhänge, bevor wir handeln. Und daraus können wir aber gerade jetzt in KI-Zeiten sogar eine Stärke machen. Also kam jetzt gerade gestern eine Studie raus, Pew Research Center, international 50 Länder verglichen. Und da hat Deutschland sehr gut abgeschnitten in Sachen Wissen einerseits über KI und andererseits auch Vertrauen in die Rahmenbedingungen und auch die Regulierung. Das heißt grundsätzlich, diese Voraussetzungen sind durchaus da, versus man in den USA auch natürlich schnell mal mit einem Halbwissen oder auch in anderen Breitengraden mit einem Halbwissen mal was versucht und ausprobiert, dann kann man es viel schneller abbauen und wieder aufbauen. In Deutschland ist es einfach so, wenn ich anfange, ein Unternehmen, ein Produkt oder anderes zu entwickeln, dann ist immer so ein bisschen der Gedanke, man macht das jetzt eher so für die Ewigkeit und nicht so mal für die nächsten 12 Monate. Und wenn wir das aber miteinander kombinieren, das ist durchaus auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will jetzt mein Leben nicht in den USA fortsetzen, sondern komme wieder nach Deutschland, dass ich quasi so ein bisschen eine nachhaltige und gründliche Entwicklung habe, dann ist das sicher gut. Aber, und das ist ganz entscheidend, wir müssen das Tempo nicht vergessen. Also die Welt ist einfach schneller geworden. Wir müssen schneller agieren. Ich war am Wochenende in Berlin im Technikmuseum mit meinem kleinen Sohn. Da ist wirklich wunderbar die Geschichte der deutschen Automobilindustrie vom Opel-Kapitän bis heute abgebildet. Und da versteht man erstmal, wenn dann die Motoren da aufgereiht sind, wie viel Wissen und Know-how da reingeflossen ist und wie schwer es uns jetzt auch fällt, uns davon loszueisen. Dass wir nicht einfach nur die noch besseren Dieselmotoren entwickeln, dass wir unseren Modus und sagen, nee, wir starten jetzt komplett neu, bauen eine neue Plattform. Und das Produkt ist vielleicht gar nicht mehr der Motor oder das Auto, sondern die Art und Weise, wie die Leute sich fortbewegen. Genauso wie Waymo-Autos in den USA, Self-Driving-Taxis gebaut sind. Das ist nicht ein Umbau von klassischen Autos in Autonomous Cars, sondern das ist von Anfang an eben von der Fortbewegung her gedacht.
Ich hatte das Aufkommen von KI ja am Anfang auch so ein bisschen mit dem Wilden Westen verglichen, weil wenn man über Tempo spricht, dann denken ja viele an Chaos, ne? Zumindest glaube ich wahrscheinlich eher wir Deutschen so ein bisschen. Und Iteration heißt ja, dass man in kleinen Schritten testet, man misst, man schärft dann nach. So, und ich glaube, da liegt bei uns manchmal so ein bisschen das Problem. Wo verläuft deiner Meinung nach die Grenze zwischen einer verantwortungsvollen Iteration und einem viel zu leichtfertigen Risiko?
Ja, also nehmen wir mal an, klassisches Projektbeispiel, wie wir arbeiten. Bei Nunatak, eine Bank will neue Produkte definieren für jüngere Zielgruppen, Gen Z. So, jetzt kann ich natürlich anfangen, wenn ich Marketing dafür mache, mit viel Trial and Error, Kampagnen, bestimmte Zielgruppen ansprechen, verschiedenste Botschaften, Videos. Was ich aber nicht machen kann, ist die Absicherung dieses Produktes, wenn das Geld der Kunden bei mir liegt, zu sagen, okay, das mache ich mal so, mal so, mal so, sondern da muss ich natürlich ganz klassisch bestimmten, natürlich im Bankenbereich Regulierung folgen, auch bestimmten Sicherheitsrisiken, denn auch das beste Gen Z-Kontoprodukt, das attraktivste, ist kaputt, wenn ich darauf irgendwie eine Cyberattacke bekomme und entweder Daten weg sind oder sogar Geld. Also das Entscheidende ist, dass ich genau das eben kombiniere, die Iteration, die kreative Arbeitsweise in den Bereichen, wo es möglich ist, die Absicherung, das Gründliche in den Bereichen, wo es erforderlich ist, und da aber dann eine Brücke zwischen diesen beiden Elementen zu bauen. Also durchaus kann ich ja aus der Interaktion mit Gen-Z-Kunden kann ich ja ableiten, was wiederum die schätzen würden an dem Produkt. Und dann gebe ich das in die Produktanforderungen mit rein und dann wird das wiederum Schritt für Schritt angepasst. Die Kombination ist wichtig. Lange kamen wir eben aus dem Produkt und Sicherheit und Absicherung, wie ich mit dem Motorenbeispiel gerade genannt habe, und die Anforderungen der Nutzer waren relativ egal. Die Verbindung ist wichtig und genau daraus könnte auch ein Erfolgsrezept wieder werden. Und ein KI ist dabei einfach ein enormer Beschleuniger. Ja, das heißt, ich kann simulieren, kann ausprobieren, ich kann testen, ich kann Releases machen, ich kann viel schneller Code schreiben und das dann im Grunde schon heute vielfach schnelleren Geschwindigkeit am Markt testen, als ich das vielleicht noch vor einem Jahr oder auch 2 oder 3 Jahren konnte.
Ja, genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu den 7 Regeln, wie wir das schaffen können, unsere Mentalitätsfallen so ein bisschen zu überwinden. Du hattest mir ja schon im Vorfeld zukommen lassen, erstmal vielen Dank dafür. Und die wollen wir jetzt gerne so nach und nach aufbröseln. Denn Regel Nummer 1 heißt ja Schnelligkeit statt Perfektion. Na, du sagst, dass wir uns von dem lösen sollen, was uns ja eigentlich irgendwie auch so ein bisschen erfolgreich gemacht hat, unseren Perfektionsdrang. Kannst du das ein bisschen erläutern, wie du das im Zusammenhang mit einer gelungenen KI-Transformation gemeint hast?
Ganz klar zu sagen, ich weiß, wenn ich KI-Tools nutze, also gerade auch Generative AI etc., dass das nicht perfekt sein wird. Also der Outcome, wenn ich eine Marktanalyse oder auch eine Produktkampagne oder eine interne Studie, wenn ich das mit den gängigen Tools mache, dann weiß ich, dass es nicht zu 100% perfekt sein wird. Ich weiß aber, dass es, wenn ich es als Mensch mache, über Wochen hinweg auch nicht perfekt sein wird. Und dann entscheide ich mich, wenn ich zwischen 2 nicht perfekten Outcomes eine Wahl habe, ermöglicht mir KI eben, dass ich mich für die Schnelligkeit entscheide. In einer Fastlane, in einem Fast-Track auf Knopfdruck das zu tun und zu arbeiten. Und natürlich trotzdem drüber schauen, ob die Ergebnisse korrekt sind. Aber es ist viel schneller, als wenn ich das Bottom-up komplett eigenständig aufbaue, recherchiere. Das heißt, eine Unternehmensstrategie, aber auch wirklich eine konkrete Produktidee oder ein konkretes sogar Geschäftsmodell.
Und hast du vielleicht auch noch einen Tipp, um das ein bisschen mehr mit Leben zu füllen? Denn ich finde, also es klingt auf jeden Fall total logisch, wir müssen so ein bisschen vom Perfektionsdrang weg und mehr in die Schnelligkeit rein. Aber wie kommen wir denn da von der Theorie tatsächlich in die Praxis? Was empfiehlst du dann noch als weitere erste Schritte?
Also harte Vereinfachung. Also simplify und baus neu. Ja, also ich weiß noch, wo ich, also mal auf das Thema Automobil zurückzukommen, was ja bei uns in Deutschland jetzt auch momentan durch die Schlagzeilen geht, verständlicherweise. Ich saß im Büro des Betriebsratschefs, weil ich den interviewen musste, für ein Strategieprojekt, einem der Top 3, sage ich jetzt mal, deutschen Automobilhersteller. Dann hatte der 2 Modelle auf seinem Schreibtisch. Das eine war eben der klassische Dieselmotor und das andere war die Batterie von dem E-Motor. Und dann sagte er, okay, jetzt schauen Sie mal, wie viele Ingenieure denken Sie, dass ich brauche, um diesen Motor zu bauen? Und wie viel brauche ich für die Batterie? Und wenn Sie das ausrechnen, brauchen Sie sich nicht wundern, dass tausende Leute da draußen Angst um ihre Jobs haben. So, also das ist, trotzdem muss ich derjenige sein, der diese Batterie oder diesen Batterieantrieb skizziert hat in einem Art Greenfield Approach, auch wenn es den noch gar nicht gibt in dem Sinne. Also nur dann schaffe ich quasi den Innovationsvorsprung. Ich hätte quasi diesen E-Motor schon designen müssen, bevor die Verfügbarkeit von Batterien, Kapazitäten und so weiter da ist, um dann das Tesla meiner Industrie zu sein. Und das ist genau das Entscheidende. Also wirklich neu zu denken auf einem weißen Blatt Papier. Wie würde das Geschäft aussehen? Ist auch eine Übung, die wir oft mit unseren Kunden machen. Wie würde das Unternehmen aussehen, das Produkt im Kern, wenn man jetzt in Zeiten von KI alles nochmal neu machen könnte? Dann merkt man recht schnell, einerseits, wow, da ist wahnsinnig viel, was wir nicht mitbedacht hatten. Man merkt aber auf der anderen Seite auch, wow, vieles von dem, was wir haben, ist durchaus dafür verwertbar. Die These ist nämlich falsch, also wie das der Betriebsrat damals dargestellt hatte, einen guten Batteriemotor zu entwickeln mit einer hohen Reichweite, wissen wir ja inzwischen, ist fast schwieriger und aufwendiger, als diesen Dieselmotor zu bauen, bloß brauche ich eben andere Profile dafür. Ich brauche Informatiker, ich muss das Auto exakt aussteuern, ich muss quasi jeden Kilometer rausholen. Das muss quasi ein softwaregetriebenes Produkt sein und nicht nur eines, das quasi mit einem klassischen Kolbenmotor und Verbrennung von Stoffen arbeitet.
Okay, super. Also, das war dein erster Tipp. Weg vom Perfektionsdrang in die Schnelligkeit. Regel Nummer 2 ist Ängste überwinden. Führungskräfte müssen Risiko neu definieren und verstehen, wie man KI kontrolliert einsetzen kann, um Innovation zu fördern. Und da würde ich dich auch bitten, dass du das ein bisschen mit Leben füllst.
Ja, also die Angst hatte ich ja gerade geschildert. Das ist ja das klassische Angst vor Jobverlust, in Teilen sicher auch berechtigt. Nicht durch KI übrigens verursacht, sondern durch allgemeinen technologischen Fortschritt und einfach das Bedürfnis von Unternehmen, produktiver zu werden. Diese Angst ist einerseits bei den Mitarbeitenden, gerade in großen Unternehmen, in der Masse, aber die sitzt auch ganz tief in den einzelnen Führungskräften, insbesondere auf der mittleren und gehobenen Management-Ebene. Weil da klar ist, okay, wenn ich merke, mein Produkt, mein Bereich, für das, was ich verantwortlich bin, kann mit weniger Leuten besser gemacht werden, dann habe ich sofort Existenz- und Statusängste, die da kommen. Und immer wenn die in mir angehen, muss ich im Grunde genommen mir sagen, okay, da ist offenbar was, ich spüre, das ist ein Instinkt, der mir sagt, ich muss mich verändern. Also der Angst, sich nicht auszuliefern oder sie beiseite zu schieben, sondern zu sagen, da ist irgendwas dahinter, was einen Handlungsimpuls erzeugen sollte. Und meistens, da kommen wir ja gleich auch zu dem dritten Tipp, kann ich diese Angst überwinden, indem ich mich informiere und erstmal die Faktenlage verbessere. Ja, das ist ja wie auch bei anderen Dingen. Wenn ich Angst habe davor, irgendwo, sag mal, so einen bestimmten Berg zu besteigen oder irgendwas zu tun in meinem eigenen privaten Bereich, wenn es mir mulmig ist, wenn ich dann sage, okay, ach so und so und so, dann sehe ich, ist ja gar nicht so schlimm, dann habe ich es mal ausprobiert, habe meine erste Kletterroute in der Halle gemacht, dann merke ich, es hat eigentlich auch gar keinen Grund gegeben, Angst davor zu haben, weil ich mich informiert habe, wie es geht, mich ausbilden habe lassen und mit Leuten gesprochen habe, die es schon mal gemacht haben.
Ja, also auf jeden Fall hilft es natürlich, Fehler zu vermeiden, indem man sich noch mehr informiert. Auf der anderen Seite, ich glaube, da kommen wir auch noch später zu, geht es ja auch ganz stark darum, wie man oder welche Fehlerkultur man hat. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch in Deutschland zumindest sehr ausgeprägt, also natürlich nicht nur im Bereich KI, sondern überall. Ne? Also ich finde mal zum Beispiel, wenn Deutsche eine neue Sprache lernen, dann reden die selten einfach drauf los, weil sie dann das unangenehm finden, tatsächlich einen grammatikalischen Fehler zu machen. Obwohl das ja, finde ich, aus der Perspektive, wenn andere Leute Deutsch sprechen und das ist nicht deren Muttersprache, findet man das ja total charmant, wenn die Fehler machen. Ist ja irgendwie niedlich und süß. Und man selber möchte das aber nicht. Man möchte das dann richtig machen und es ist einem direkt unangenehm, wenn man es falsch macht. Ne? Also wenn man das jetzt mal so überträgt. Wie schaffen wir es denn? Ich meine, Führungskräfte sind natürlich ein Vorbild und können Handlungsempfehlungen für das ganze Unternehmen etablieren oder eben nicht. Aber Führungskräfte haben ja wiederum auch häufig übergeordnete Führungskräfte, haben vielleicht auch Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wie kann man es denn in Bezug auf die Umstellung auf KI-Tools lernen, in einem Unternehmen eine vernünftige Fehlerkultur zu etablieren?
Ja, also die Fehlerkultur ist tatsächlich bei uns logischerweise, wie du sagst, zu wenig ausgeprägt. Es gibt natürlich auch Bereiche, wie gerade um in dem Beispiel zu bleiben, im übertragenen Sinne, wenn so viel Risiko dran ist wie in der Kletterroute, dann will ich natürlich nicht runterfallen, weil das mache ich im Zweifelsfall nur einmal. Ja, also insofern muss man Fehlerkultur immer erstmal das Ermöglichen von Fehlern und Lernen in geschützten Lernräumen stattfinden lassen. Und die muss man aber auch schaffen und dafür Ressourcen haben. Und das geht nur, wenn ich als Unternehmer nicht alles, was ich tue und jede Stunde messe auf einen Bottomline und Umsatz- und Gewinneffekt. Dann schaffe ich solche Räume, in denen Fehler passieren können und dürfen. Dann lerne ich daraus und kann dann wirklich eine Verbesserung entstehen lassen in diesem klassischen Fail-Fast-Rubrum, das ja auch, du hast ja in den USA zitiert, aus dem Silicon Valley zu uns rüberkommt. Ja.
Gibt es denn deiner Meinung nach vielleicht auch bestimmte Möglichkeiten, wenn die Mitarbeiter eine gewisse Frustration spüren, weil sie sich gerne den Möglichkeiten von KI-Technologien öffnen möchten? das beim Arbeitgeber aber noch nicht so ganz angekommen ist. Also hast du vielleicht auch da einen Tipp, wie man vielleicht als Mitarbeiter die Führungsebene auf dieses Thema anstupsen kann, auf deren Umgang mit KI, aber auf eine konstruktive Art und Weise?
Also es ist ganz entscheidender Punkt. Oft ist es so, dass einzelne Mitarbeiter im Privatleben viel mehr Tools, KI-Affinität haben und Zugänge und ausprobieren, als ihre Firmen im Gesamtkontext gestatten, zulassen und genau da eine Verbindung herzustellen. Also zwischen dem Wissen, das im Unternehmen vorhanden ist, und dem, was das Unternehmen gestattet, erlaubt, das ist wirklich entscheidend. Das ist Vorschläge wirklich der Mitarbeiter an die Führung, alles nutzen, was es da an Foren, Feedback-Loops und so weiter gibt, aber auch das Management, das dann wiederum die richtigen Fragen stellt und eben auch in geschützten Räumen es durchaus ermöglicht, neue Videotools einzusetzen, Datenanalyse-Themen etc., auch Coding zu machen, auch wenn das nicht in den Regularien des Unternehmens schon freigeschaltet ist. Ja, wir haben... Also ein Unternehmen jetzt beispielsweise im Musikbereich, Kunde von uns, dort ist es verboten, jede Art von GenAI-Tools zu nutzen, weil die sagen, okay, wir verklagen ja die Anbieter darauf, dass sie, weil sie unseren Content, ja, unsere Inhalte verwenden und verwerten. Und wenn wir parallel das nutzen, dann machen wir uns vor Gericht in USA, also das globale Firma, machen wir uns da angreifbar. So. Dann sagt irgendwann der Anwalt von denen, ja gut, sie verklagen uns, aber sie nutzen es doch selbst. Und dann so ist so. Kann man erstmal verstehen, nachvollziehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen sehr angstgeprägt ist. In dem Fall aber eine Vorgabe aus USA, übrigens nicht aus Deutschland. Und dann kann man aber trotzdem, was wir mit denen auch machen, Hackathons, Promptathons, wie wir es teilweise auch neudeutsch nennen, veranstalten, wo man den ganzen Tag auf nicht firmenvernetzten Rechnern ausprobiert und dann auf einmal eben schon sieht, was ist da möglich und was gibt es für Optionen und Ideen erzeugt, die man dann wiederum ins Geschäft mitnimmt. Und wenn ich das mit einer kleinen Gruppe der Leute mache, dann verbreiten die das auch im Unternehmen, schaffen da Anregungen und dann merkt man auf einmal, oh wow, jetzt kommen wir in einen Veränderungsloop. Ja, auch wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle unsere Regeln gar nicht unbedingt geändert haben. Ja, das ist gerade, je größer das Unternehmen wird, umso schwieriger. Und da ist schon die deutsche Gründlichkeit vorhanden, dass sich über die letzten Jahre hinweg wahrscheinlich mehr Juristen teilweise mit GenAI und den Tools beschäftigt haben in den typischen großen deutschen Versicherungen oder ähnlichen Unternehmen als wirklich Kreative und Entwickler und Leute, die nach den Möglichkeiten suchen.
Okay, gut, wir kommen zu Regel Nummer 3 und die finde ich nämlich wirklich sehr, sehr gut. Die klingt harmlos, aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Lernkurve statt Perfektion, Trial and Error ist nicht der Schlüssel. Das heißt, der erste Versuch muss nicht perfekt sein. Wichtig ist das kontinuierliche Lernen. Magst du auch das nochmal so ein bisschen weiter erklären?
Ja, also genau das ist auch, um in dem Kontext zu bleiben, wie gerade eben, wenn ich dann sage, okay, ich brauche ein Finanzprodukt, etwas, was am Markt funktioniert, alle möglichen Regulationen beachtet, die von der BaFin im Finanzbereich oder Ähnlichem da sind, dann werde ich das Tempo nicht halten, das da draußen längst möglich ist, in der Oberfläche des Produktes zu den Kunden. Und deshalb muss ich sagen, okay, ich versuche jetzt bestimmte Dinge anzutriggern, bestimmte Testing-Umfelder aufzusetzen und dann zu sagen, der Versuch ist es wert, das, was ich daraus lerne, mitzunehmen. Und selbst wenn die ersten 2-3 Male absoluter Nichtsnutz daraus entsteht und ich das in die Tonne trete, dann war es trotzdem wichtig, der Prozess, und das ist übrigens sehr nah an dem Engineering oder Ingenieurskunst, wie es in Deutschland auch war, das ist ja auch letztlich durch Trial and Error entstanden. Also Daimler hat sein motorisiertes Motorrad nicht im ersten Versuch gestartet, sondern entwickelt, sondern ich sage, okay, ich probiere aus und falle auf die Schnauze und stehe dann wieder auf. Das eben zu ermöglichen, das ist viel mehr das Erfolgsrezept inzwischen in dem schnellen Taktung, in der die Welt unterwegs ist, als zu sagen, ich baue es, mach's genau nach Bauplan.
Ich finde, das ist tatsächlich aber so ein wichtiger Hinweis, weil es gibt ja auch diesen Spruch, aus Fehlern lernt man. Und irgendwie finde ich, ist es ja auch so eine Phrase, weil Fehler findet man immer doof. Aber wenn man die Perspektive ein bisschen verändert und einen Fehler auf einmal als Datenquelle ansieht, ne, weil der Fehler hat einem ja was gezeigt, man konnte daraus etwas lernen. Es ist kein Beweis dafür, dass dieses Projekt gescheitert ist und dass man das abbrechen sollte. Es ist ein wertvoller Hinweis darauf, was man in Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 anders machen wird. Es spitzt einfach nur zu, was gut funktionieren wird und was eben nicht funktionieren kann.
Genau, und im Optimalfall habe ich sogar Simulationsumfelder wie Digital Twins oder ähnlichen von ganzen Fabriken, wo ich auch Dinge ausprobieren kann in ihrer Wirkung, bevor ich sie dann im großen Scope ausrollen muss. Und auch das ermöglicht ja KI, dass ich quasi eine Parallelwelt schaffe, in der ich auf einmal Dinge teste. Bis hin dazu, dass ich sogar im öffentlichen Bereich, dass ich sage, im Staat, wie verhalten sich Menschen, wenn ich bestimmte Hebel anders setze und dann quasi kontrollierte Experimente fahre. Ja, das ist genau das, was längst möglich ist.
Ich finde es deswegen auch so wichtig, weil ich glaube, gerade in Bezug auf KI-Tools, weil sie relativ schnell, also für uns als Endnutzer gekommen sind, gefühlt, und jetzt auf einmal auch den Markt zu überschwemmen, man hat immer das Gefühl, man kommt nicht hinterher und man versteht es eigentlich nicht. Es gibt auch irgendwie so einen Begriff dafür, AI-Overwhelm oder irgendwie noch was anderes oder so eine AI-Lähmung, also dass man immer das Gefühl hat, paralyzed oder irgendwie sowas, das habe ich mal irgendwo gehört. Und
kann doch von uns selber auch. Man sagt doch, okay, fragt sich doch jeder, wie soll ich eigentlich den Überblick behalten über die ganzen Tools, die da draußen es gibt und welches ist wann und wofür irgendwo nützlich. Das heißt, ich muss mir da irgendwo einen Zugang schaffen und es gibt ja inzwischen aber auch systematische Tools, die mir wiederum und auch für mittelständische Unternehmen zugänglich, also Langdog, sogar ein Startup aus Berlin, die einfach eine Plattform anbieten, wo ich sage, da gehe ich drauf und die Plattform greift für mich auf die verschiedensten Tools zu und entscheidet automatisch, was für mich letztlich das Beste ist, um meinen Workflow in die Realität umzusetzen. Also da merkt man, dass wir an dieser Vielfalt von Tools, merkt man, dass wir noch sehr früh im Stadium der Entwicklung dieser Technologie sind, auch wenn sie in aller Munde ist. Ja, also es wird sehr oft öffentlich drüber geredet, ja, die Dominanz der Tech-Konzerne, das stimmt schon irgendwo, aber der Wettbewerb ist momentan enorm. Also ich kann habe ich noch mal ein paar Thesen für den Podcast mit verschiedensten der Tools gesperrt und habe geschaut, was dabei rauskommt. Und die Ergebnisse von einem Mistral, von einem Google Gemini, von einem ChatGPT oder ähnlichen Tools, die ihr ja auch in den vorherigen Folgen du mit deinen Gästen oft besprochen hast, sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und insofern habe ich da eine enorme Varianz, aber es hat ja dann niemand wirklich die Zeit oder den Willen, zu sagen, okay, ich probiere jetzt erstmal 15 Tools aus, um einen bestimmten Workflow für mich umzusetzen. Was ich brauche, ist eben etwas, was mir den Zugang erleichtert und das wird erst so langsam kommen und entwickelt und das ist das, wo die Unternehmen und die Manager eben parallel auch drauf schauen sollten. Wie schaffe ich einen systematischen Zugang, der den Leuten, also das eine ist, was bringen die Mitarbeiter, was bringen die Menschen mit in das Unternehmen, das andere ist aber, was stellt das Unternehmen auch an Infrastruktur mit, um den Leuten diese Overload, die eventuell entstehen könnte, abzunehmen und damit übrigens auch eine Absicherung herzustellen, weil ich kann bei jedem dieser Subtools dann entscheiden, okay, ist das unternehmensintern, darf das nur auf externe Quellen zugreifen, das ist ja immer die große Angst des Datenverlusts. Ja, und die ist ja durchaus irgendwo berechtigt. Aber wenn ich die KI konsequent einführe, kann ich deutlich mehr, habe ich sogar eine bessere Prävention vor Datenverlust, als wenn ich es gar nicht mache und nur große Mauern baue, weil ich viel früher merke, wenn es irgendwie Missbrauch oder Einfallstor in meine Datensätze gibt.
Ja, genau. Klare Empfehlung auch nochmal für die Podcast-Folge. Nur ChatGPT ist auch keine Lösung. Da sprechen wir nämlich genau darüber, zumindest bei den Gen-AI-Tools, bei den Chatbots, welchen man für welche Anwendungsfelder am besten benutzen kann.
Genau, es gibt übrigens, bei Trial and Error, es gibt ja gerade, also wenn man jetzt Trendwort des Jahres, Agentic AI, wie kann ich Prozesse wirklich abbilden in Tools? Vieles geht da noch gar nicht so gut, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte oder ist sehr aufwendig. Es hat sich da aber in der Szene ein Begriff geprägt oder ein Slogan, der heißt Human in the Loop. Das heißt, die Tools werden quasi vermarktet, dass man sagt, okay, nee, wir bauen euch quasi den Workflow, aber wir brauchen die Interaktion mit dem Menschen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen, statt den Menschen dann mit 4 oder 5 nicht perfekten Ergebnissen zu konfrontieren. Also eine erfolgreiche KI-Implementierung ist nichts, was ich ohne die Menschen oder über die Menschen hinweg machen kann, sondern mit den Menschen tun muss.
Ja, genau. Da kommen wir nämlich auch zu Regel Nummer 4. Sozusagen, es gibt ja deiner Meinung nach ganz besonders wichtige Menschen, die das machen müssen, und zwar die Führungskräfte. Die sollen eben als gutes Vorbild vorangehen als KI-Anwender. Das heißt, die Führung, das ist Regel Nummer 4, muss selbst mit KI arbeiten, um strategisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jetzt möchte ich davor vielleicht auch noch, bevor du das auch nochmal erklärst, auch nochmal die Frage dazu hineinwerfen. Das könnte ich mir als sehr schwierig vorstellen, denn viele Führungskräfte, die sehen sich eher in der Rolle der Entscheider, weniger der Nutzer, und sagen sich, ja, warum soll ich denn das jetzt machen, wenn ich operativ gar nicht damit arbeiten werde? Warum soll ich jetzt tägliche Arbeit mit KI finden?
Ja. Die Disruption, also es ist wirklich oft bemüht, aber es stimmt tatsächlich, dass künstliche Intelligenz und damit die Beschleunigung der Digitalisierung eine so umwälzende Veränderung ist, wie wir sie seit der Industrialisierung nicht mehr hatten. Das ist de facto so. Und jetzt kann ich natürlich entscheiden, weiter auf meiner Pferdekutsche durch Manhattan zu fahren. Oder ich kann sagen, nein, ich bin durchaus bereit, irgendwie einfach auch mal mich in ein motorgetriebenes Fahrzeug zu setzen, auch wenn die meisten noch mit der Kutsche fahren. Ja, so, weil ich sage, ich möchte einfach dieses Erlebnis spüren und möchte nicht nur theoretisch darüber entscheiden, ob meine Mitarbeiter und unter welchen Bedingungen sie Autos benutzen dürfen. So. Und das ist genau dieses Thema, dieses Ausprobierens am eigenen Leib. Das ist bei KI so wichtig und das öffnet die Augen so sehr, weil das auch, also den Wow-Effekt erzeugt, der die ganzen Bedenken, okay, ist es nicht perfekt, ist es in Overhype und so weiter, das geht dann alles beiseite, weil ich einfach eine realistische Erfahrung damit habe. Es gibt tatsächlich immer noch aber den Modus, haben wir selbst auch, ich selbst auch erlebt in Workshops, dass man dann Dinge ausprobiert mit Führungskräften, wie am Ende sagen, okay, das Ergebnis ist nur so halb gut, hätte man mehr davon erwartet, müssen wir uns erstmal nicht mit auseinandersetzen. Ja, dieser Reflex ist enorm. Ja, das heißt, der Anspruch an das Ergebnis dieser neuen Technologie ist dann wirklich auch gigantisch. Ja, der Selbstschutzmechanismus zu sagen, ach nö, ich kann das beiseite legen, ich muss mich nicht in zu große Unruhe begeben, der war lange sehr stark. Ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass die wirklich jetzt akut die letzten Wochen und Monate, also ich meine jetzt nicht im letzten Jahr oder so, sich wirklich in den Unternehmen was substanziell ändert. Ja, dass sie sagen, okay, und auch bei den Führungskräften, dass sie sagen, es geht nicht mehr ohne, und dieses KI als Hype abzuwerten, dass das so ein bisschen aus dem System sich rauswächst und man akzeptiert, nee, das ist jetzt einfach ein Kernthema, das ist jetzt mein Hauptthema als Führungskraft für die nächsten Jahre und ich ordne dem vieles andere unter. Ja.
Genau, wir kommen damit auch zum sechsten, nee, ist das doch der fünfte, die fünfte Regel. Hast du eben auch schon mal angesprochen und wir haben auch noch früher drüber gesprochen, die Fehlerkultur fördern. Also CEOs sollen Fehler als Teil des Prozesses akzeptieren und den Wandel aktiv unterstützen. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt. Kannst du dazu auch noch ein bisschen das mehr ausführen?
Ja, ich meine, die Frage ist, was ist überhaupt ein Fehler? Ja, so. Also allein die Definition, allein das Wort Fehler sollte es in der Firma, die eine gute Fehlerkultur hat, gar nicht mehr geben. Weil ich per se akzeptiere, das ist ja auch eine gute Grundregel fürs Leben an sich, wenn man irgendwie Entscheidungen treffen will, dass man sagt, okay, es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung per se. Oder anders gesagt, ich selbst bin derjenige, der den Maßstab gibt. Es gibt ja keinen übergeordnete Weisheit in der Welt, die einem sagt, okay, das ist jetzt ein Fehler oder nicht. Und in dem Moment, in dem ich sage, ich habe eine experimentierfreudige Kultur gebaut, dann wird irgendwann klar, dass ich einfach Dinge tue und manche verfolge ich weiter und andere nicht. Und das, was ich nicht weiter verfolge, definiere ich irgendwann mal gar nicht mehr als Fehler, sondern einfach als einen Umweg, den ich irgendwann mal gegangen bin, woraus ich aber gelernt habe. Es muss zugleich, und um durchaus schon auch meine eigene These da mal mit einer kleinen Einschränkung zu versehen, es gibt lebensnotwendige Bereiche, wo bestimmte Fehler, also ich muss das klassische Beispiel Medizin ansprechen, wo man sagt, okay, da wäre der Begriff Fehlerkultur vielleicht nicht der richtige. Aber auch eine Operationsmethode, die ist, wenn sie heutzutage total modern und weitestgehend sicher ist, ist nur deshalb entstanden, weil irgendjemand an einer Stelle mal was anderes ausprobiert hat in einem entsprechend geschützten Raum und dabei eben gesehen hat, okay, das und das funktioniert und anderes nicht. Also insofern ist den Begriff Fail Fast oder Fehlerkultur überwinden, allein daran merkt man schon, das ist noch eine Kultur, die nicht so ausgereift ist, dass sie schon inhärent in sich verarbeitet hat, dass erfolgreiche Geschäftstätigkeit immer daraus besteht, Dinge zu tun, die bestehen bleiben und andere mitlaufen zu lassen, die eben nicht so erfolgreich waren. Trotzdem, um es vielleicht pragmatischer zu machen, das ist ja auch das Thema psychologische Sicherheit, dass ich eine Kultur, und das gilt auch für mich als Unternehmer und durchaus auch Chef in meiner eigenen Firma, dass ich permanent daran arbeiten muss, ein Umfeld zu haben und eine Kultur, in dem jemand in einem Raum sagen kann, okay, du hast recht, das war jetzt Mist oder das war einfach nicht gut gemacht oder da ist wirklich einfach faktisch etwas falsch dargestellt und dass man aber auch das dann akzeptiert und kurz fragt, warum ist das passiert, wieso und nicht so dieses klassische, okay, jetzt haue ich erstmal drauf, Impuls, den entwickelt. Ja. Also es ist einfach ein Basisvertrauen, eine Vertrauenskultur herstellt und die ist wichtig, da ist es diese menschliche Komponente, gerade in KI anwenden, dass ich sage, okay, die Leute werden nur dann das Risiko eingehen, Dinge anders zu machen und auszuprobieren, wenn sie wissen, dass grundsätzlich mal das Vertrauen da ist, Fehler sind erlaubt und es gibt dann keine Schuldzuweisung oder so klassisch einer auf den Deckel. Ja.
Letztendlich findet man wahrscheinlich die Fehler an sich natürlich nicht schön, aber wovor dann die Mitarbeiter am meisten Angst haben, ist halt, dass man genau den auf den Deckel kriegt, ne?
Genau, und ich muss es aber als eine Entwicklungschance sehen. Es gibt diesen klassischen Impuls, dass ich sage, okay, da ist was falsch dargestellt, dann fragt man erstmal, wer hat das gemacht? Dann stellt man die Person zur Rede, wieso? Dann rechtfertigt die Person sich und dann macht sie es richtig. Und daraus entsteht aber nur wieder dieser Loop an Angst und Rechtfertigung. Was ich tun muss, ist nicht wer, sondern warum ist der Fehler entstanden. Und es ist immer eine systemische Antwort und nie eine Einzelperson. Und dann sage ich, okay, was hat daran gefehlt? Warum ist es in die falsche Richtung gelaufen? Dann kann ich entsprechende Veränderungen in der Struktur schaffen und dann hat diese Person nicht mehr die Fehleranfälligkeit, die ich zuvor angekreidet habe. Also das ist verantwortungsvoller, konstruktiver Umgang mit Fehlern versus destruktiver Umgang.
Und dann ist man wieder dabei, der Fehler ist die Datenquelle und gibt einen Informationen, ne? Genau.
Ja, oder auch, dass die Firma vielleicht bestimmte Zugänge zu Wissen nicht ermöglicht, die geholfen hätten, den Fehler zu vermeiden. Ja, zu enge Timeframes für die Lösung von bestimmten Aufgaben gestellt wurden und dann nicht der Weg geschaffen ist, zu sagen, hey, ich schaffe das in der Zeit nicht, weil das dann direkt gleich ein Downgrade bei der nächsten Review-Runde gibt. Ja, also das gibt übrigens auch in ganz modernen, agilen, Startup-likeen Umfeldern, habe ich das auch schon gesehen, in Firmen, dass trotzdem dieses Destruktive da ist. Ja, also es ist oft. Und umgekehrt gibt es aber auch in sehr klassischen, mittelständischen, auf Vertrauen basierenden, gar nicht zu innovativ wirkenden Feldern einen ganz positiven Umgang damit. Ja, das ist immer, da ist ein zweiter Blick, ist da oft wichtig. Ja.
Du hattest auch eben etwas gesagt, was uns dann zur Regel Nummer 6 bringt, nämlich du hattest gesagt, vielleicht hatten die auch nicht Zugang zum Wissen, das sie benötigt hätten. Und deine Regel Nummer 6 heißt AI Literacy für alle, also KI-Kompetenz muss in der gesamten Belegschaft verankert sein und nicht nur in den Fachabteilungen. Kannst du das auch noch mal ein bisschen mit Leben füllen?
Ja, auch nicht nur in der IT, sondern eine HR-Person, ein Controller, selbst jemand, ich sage mal im modernen sagt man im Facility Management, in der Infrastruktur, jeder sollte ein Grundverständnis darüber haben, was KI-Tools ermöglichen, was die Risiken sind und vor allem aber auch, das was ich auch eingangs sagte, wie steht die eigene Firma und das Unternehmen dazu. Ja, also da ist wichtig, dass ich nicht also auch da nicht mit Daumenschrauben kommen und sagen, ihr müsst lernen, ihr müsst jetzt das und das tun, sondern dass ich ein lernendes Umfeld schaffe und auch die Zeit einräume, dass ich sage, jeder Mitarbeiter soll sich eine Stunde in der Woche mindestens in ein KI-Learning-Format einwählen, ja, oder das nutzen. Interessanterweise komme ich dann oft in ganz spannende Diskussionen mit dem Betriebsrat oder anderen, die sagen, okay, das muss ich dann aber auch so machen, dass es in die Arbeitszeit integriert ist, damit die Leute es nicht auch so sehen in ihrer Freizeit machen und so weiter. Da kommt dann sehr schnell dieser deutsche Reflex rein, dass jede Stunde muss eigentlich produktiv irgendwo genutzt werden. Im Zweifelsfall gibt es dann aber auch einen Kompromiss, dass man sagt, okay, man gibt einen Teil der Arbeitszeit, vielleicht eine halbe Stunde in der Woche drauf und das führt dann automatisch dazu, dass der Mitarbeiter sich dann auch in einem sonstigen Umfeld so ein bisschen damit auseinandersetzt mit den Themen. Aber generell sollte nicht der Fehler gemacht werden, dass ich nur die Leute, die sagen wir mal, in naheliegenden Themen wie jetzt Marketing, wo ich irgendwie mit Automatisierung viel machen kann, dass nun die Leute sich mit KI intensiv beschäftigen, sondern ich muss im Unternehmen insgesamt schaffen, in der Organisation. Also gilt übrigens auch für Verwaltung, Behörden, Institute und alles. Auch da ist es wichtig, dieses KI-Know-how zu etablieren und zu verankern. Und selbst wenn ich nur eine Stunde Woche hört sich ja nach nichts an, aber schon das verursacht einen enormen, also verursacht einen Austausch, dann entsteht ein Zyklus an Unterhaltung, dann schicken die Leute sich gegenseitig Empfehlungen, also das ist dann viel mehr gleich, als eigentlich eine Stunde klingt.
Wozu rätst du denn, wo die Mitarbeiter da ansetzen sollen? Also du sagst, wenn man sich zum Beispiel eine Stunde in der Woche hinsetzt, sind das dann Workshops, Seminare? Das ist natürlich etwas Längeres, aber wo kann man sich denn als Mitarbeiter für eine Stunde lang informieren? Also hast du da tatsächlich eine konkrete Seite? Ist natürlich auch immer ganz abhängig davon, welche Branche es natürlich ist, aber hast du vielleicht tatsächlich so einen ganz konkreten Tipp, wo man sich relativ gut allumfassend zu KI-Technologien informieren kann?
Ja, also wenn ich jetzt privat, also wenn ich jetzt sage, das Unternehmen stellt mir nichts zur Verfügung, was ja in seltensten Fällen so ist. Die meisten Unternehmen haben ja eine interne Learning-Software. Wir helfen ihnen auch oft, das entsprechend aufzusetzen und aufzustellen, haben eine Learning-Plattform. Manche nutzen sowas wie LinkedIn Learning als Tools, wo sie sagen, okay, da können sich die Leute einwählen. Wenn man sagt, nein, das gibt es in der Form nicht, dann, und ich nutze es ganz frei vom Markt, würde ich wirklich in den klassischen Quellen schauen. Also es gibt enorm gute KI-Online-Kurse auf YouTube, ja, die auch gratis sind. Ja, und es gibt auch viele Unternehmen, die wiederum sagen, okay, hier ist übrigens eine Library an Links, die könnt ihr benutzen, um euch aufzuschlauen, und das ist auch, sind auch Quellen von außen, die aber von uns irgendwo zumindest beobachtet, zertifiziert sind. Also da muss man nicht irgendwie das Gefühl haben, enorme Hemmschwellen da überschreiten zu müssen. Ich würde aber jedem Unternehmen empfehlen, so zumindest so eine Link-Library bereitzustellen, wo ich sage, okay, das und das sind Formate von uns, die haben wir angepasst, dann zu sagen, geschützter, also gibt es auch oft schon umgesetzt, dass ich sage, okay, hier gibt es dann Webinare, in die ich mich einwähle, von Peer-to-Peer, das müssen gar nicht unbedingt externe Speaker sein, sondern geht es einfach darum, einen Austausch zu schaffen, muss ich niemand teuer einkaufen, der mir das erklärt, sondern ich lasse mir einfach das Konzept, die bestimmten Konzepte erläutern und daraus diese Eigendynamik zu entfalten. Es gibt auch gute Newsletter, um mich auf dem Laufenden zu halten, auch wirklich von den deutschen Medien. Ihr macht es ja sogar, ihr macht sowas, gibt es auch von Anbietern wie Heise oder Ähnlichem, wo ich sagen kann, einmal am Tag höre ich mir das an, was da passiert, und es sind letztlich 10 Minuten. Und wenn ich das dann ein paar Wochen gemacht habe, dann mache ich es auch nicht mehr jeden Tag, weil dann interessiert mich ja nicht, aber dann bin ich so in den Flow reingekommen. Ja, das ist ganz, ganz entscheidend. Und im Grunde aber auch große Formate zu machen, wo ich mal sage, okay, jetzt ist mal 2 Tage, machen wir wirklich eine Art KI-Hackathon, wo die ganze Firma, gibt es tolle Beispiele von Unternehmen wie Otto oder auch Deutsche Bank oder so, die genau solche Formate gemacht haben, wo ich sage, okay, ich mache jetzt wirklich, zumindest die verfügbar sind, setze ich jetzt in einzelne Räume, dann können die das wirklich mal nicht nur eben diese Stunde pro Woche, sondern auch mal einen ganzen Tag oder 2 ausprobieren, schauen, was dann entsteht. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, welche dieser Ergebnisse ich dann übertrage oder auch nicht. Aber allein dann zu sagen, okay, ich habe hier Module, in denen ich die Dinge ausprobieren kann, wie wir es hier auch in der Firma machen, das saugen die Leute richtig auf. Wir machen regelmäßig hier bei Nunatak unser in München, aber wir haben auch die anderen Standorte in Berlin, Zürich, wo wir sowas auch bieten. Wirklich so, die Leute kommen zu uns und müssen sich dann nicht daran halten, an die Reglementierungen, die ihr eigenes Unternehmen hat, und die saugen dann an den Terminals richtig auf. Oh wow, mit Perplexity kann ich das und das machen. Oh wow, gibt es Le Chat, das französische Angebot, wusste ich gar nicht, dass ich hier oder mit Claude beispielsweise, dass ich da auf einmal Tabellen ausspucken kann, fertige Excel-Tabellen, was bei OpenAI und ChatGPT noch gar nicht geht. Also diese Dinge auszuprobieren, das ist genau das, was eine entscheidende Hürde abbaut bei der Anwendung und Nutzung von Technologie. Und wie auch der Podcast heißt, mit Herz und KI, das Entscheidende ist eben, dass die Menschen merken, okay, es kommt immer noch auf sie an, man schafft sich nicht selbst ab. Ja, wir haben jetzt noch nicht viel über Prompting geredet, weil ich immer mir denke, es wird so ein bisschen, natürlich muss ich gut prompten können, aber das ist nicht, also damit habe ich noch lange nicht verstanden, wie wirklich die Tools funktionieren. Das ist ein Skill, den ich entwickeln muss, aber auch den baue ich ja als Mensch. Ja, so. Der Mensch bleibt im Loop und deshalb ist dieses Thema AI Literacy auch nichts, was ich den Leuten einfach aufzwingen sollte, sondern ich muss es mit Begeisterung, ich muss Begeisterung entstehen lassen und positive Emotionen, dann fällt das Lernen viel leichter. Und das eben tatsächlich nicht nur in den Fachabteilungen. Ja.
Genau, super. Okay, dann kommen wir schon zu deiner letzten Regel, Regel Nummer 7, und die lautet: Die Zusammenarbeit muss cross-funktional sein. Also Business und Tech müssen gemeinsam arbeiten, damit man eben erfolgreiche KI-Lösungen entwickeln kann. Da würde ich dich bitten, dass du das auch uns noch mal ein bisschen erklärst.
Ja, also das ist ja die klassische Unternehmensaufteilung, war ja, es gibt eine IT-Abteilung, die ist dafür zuständig, dass alle technischen Systeme in dem Unternehmen funktionieren, und die hat ihr Backlog und ein Ticketsystem, und wenn irgendwas nicht passt oder irgendeine Anforderung entsteht, dann muss ich mich dahin anstellen, und dann entscheidet die IT nach ihren internen Strukturen, wann die Umsetzung ansteht. So. Und im Zweifelsfall vergeht dann ein Jahr und dann sagt die IT, ja übrigens, so genau kann man die Anforderungen nicht umsetzen, gibt das zurück ans Business, dann hat das Business aber schon wieder ganz andere Prioritäten gehabt, muss sich erstmal wieder die Zeit nehmen. So. Und was wir heute brauchen, ist wirklich ein Mischansatz, dass ich sage, von Anfang an arbeiten diejenigen, die IT-Kompetenzen haben, und diejenigen, die Business-Kompetenzen haben, in Squads, neudeutsches Wort, in integrierten Teams zusammen, um zu sagen, okay, das sind die Daten, das ist das Feedback, das wir vom Markt bekommen. Und das ist jetzt das, wie wir es angehen wollen. Und dann lass uns doch mal kurz ausprobieren und gemeinsam schauen, wie wir es umgesetzt kriegen. Also dieses Modell Business definiert die Anforderungen, IT setzt um, funktioniert bei KI nicht, weil erst der Dialog zwischen der Fachexpertise und denjenigen, die das Geschäft kennen, wirklich sichtbar wird, welche technische Möglichkeit auch da ist. Also ich brauche einen Business Owner, ich brauche im Optimalfall auch einen Data Scientist, ich brauche einen Domain-Umsetzungsexperten, und dann brauche ich eben eine agile Arbeitsweise, um Use Cases umzusetzen, die dann auch wirklich Sinn machen. Ja. Also insofern werden wir, also KI ist ja kein Selbstzweck. Also es ist ja nicht, ich sage ja nicht, künstliche Intelligenz ist das Hauptziel meines Unternehmens, und es wird immer sein, erfolgreiche, gute Produkte zu machen und ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. So, und unterm Strich Geld zu verdienen für meine Shareholder. So, das ist immer der höhere Zweck. Und KI ist ein Tool und Technologie ist ein Tool auf dem Weg dorthin, das besser zu tun. Und das geht aber nur, wenn derjenige, der es anwenden und umsetzen soll, einen bestimmten Rahmen, aber eben auch, um auch wieder die vorherigen Thesen damit zu verbinden, auch den Mut hat und auch das Risikobewusstsein, sagen, okay, ich darf das jetzt eben in diesem geschützten, aber eben auch integrierten Raum und nicht nur für mich im stillen Kämmerchen ausprobieren.
Robert, da möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken für diese 7 Tipps. Ich möchte dich auch noch zuletzt einmal gerne fragen, das finde ich nämlich immer sehr, sehr, sehr spannend, und da kommen immer viele Inspirationen zusammen für die HörerInnen. Was für KI-Tools nutzt du denn eigentlich, sowohl beruflich als auch privat, sehr, sehr gerne?
Ich bin in letzter Zeit, also ich bin immer jemand, der nicht das nutzt, was alle anderen nutzen. Insofern habe ich eine Weile tatsächlich wenig mit ChatGPT gearbeitet, sondern sehr viel als bei den Sprachmodellen mit Claude. Wir haben auch für uns hier in der Firma ein Tool eingesetzt, das kein Custom GPT für uns, sondern ein Tool aus Deutschland auch, das heißt Amber Search, was uns dabei hilft, auf das Wissen zuzugreifen, das wir als Unternehmen als Digitalberatung auch in der Umsetzung in den letzten 12 Jahren gesammelt haben. Das ist etwas, was ich nutze. Im privaten Bereich bin ich jetzt schon, muss ich sagen, in den letzten Wochen und Monaten sehr beeindruckt von dem, was Gemini, also in der Google-Anwendung, was dort stattfindet, auch mit den, insbesondere mit den Video-Bild Integrationen. Das ist jetzt kein explizit unbekanntes Tool, aber da muss man schon auch erstmal schauen und in die Tiefe einsteigen, was da als Funktionen alles da ist. Also gerade, wir haben vorher schon mal kurz über Fotografie geredet. Ich habe ein Bild vom Berliner Dom mit Sonne im Hintergrund und ich sage halt einfach, okay, bitte mach schlechtes Wetter und dann habe ich das halt in der Sekunde. Also das sind schon Dinge, da ist das Tempo schon enorm. Was ich ansonsten, womit ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen mache, ist wirklich mit Voice, also dass ich wirklich sage, ich nutze die Tools und spreche mit ihnen. Ja, also ich fange an zu reden und auch den Output als Audio zu benutzen. Ich habe mich auch für so Themen wie heute bereite ich mich oft vor mit Notebook LM. Ja, das ist, kann ich im Grunde, indem ich Daten reinlade, in dem Fall auch von Google, kann ich mir dann eigene Podcasts anhören und mich quasi per Audio darauf vorbereiten. Das sind einige Beispiele. Es gibt aber auch inzwischen, selbst für Themen, es gibt sogar Tools, mit denen ich meine Handschrift automatisiert für Weihnachtskarten nutzen kann, sodass ich dann personalisiert, weißt du, solche Dinge habe ich tatsächlich auch schon angewendet. Also, dass ich glaube, der Erfolg ist nicht zu sagen, okay, ich mache alles irgendwie mit ChatGPT oder mit einem Tool, sondern dass ich einfach mal um die Ecke denke und schaue, was ist dafür geeignet, um dies und jenes zu tun. Und im Zweifelsfall übrigens die KI fragen, welches Tool ist dafür geeignet. Das ist ein ganz interessanter Test. Also bei Perplexity beispielsweise als Suchmaschine, die spuckt einem das dann schon auch aus und sagt, das und das Tool ist momentan am besten geeignet, um dies und jenes zu machen.
Ja, was mir noch eingefallen ist, einer deiner Gäste-Vorgänger hier bei Mit Herz und KI, der hat ganz doll geschwärmt von Whisperflow. Das kennst du vielleicht auch. Das ist tatsächlich so eine KI-App, mit der kannst du dann alles einsprechen und das fügt es überall in deine jeweiligen Dokumente ein. Ne? Das hast du immer im Hintergrund mit dabei. Und das ist natürlich wirklich super praktisch, weil man, selbst wenn man gut tippen kann mit 10 Fingern, kann man nie so schnell tippen, wie das Sprechen, ne? Schnell geht.
Genau, oder HN kennen auch nicht jetzt so viele. Das ist ein super Tool, um Videobotschaften und Schulungsvideos zu machen, ja, die auch gebrandet sind. Und jetzt gerade auch für Meetings, das machen wir oft Workshops, Interviewprotokolle, sowas wie Otter AI, das es übrigens schon vor dem Gen-AI-Boom gab, dass ich dann wirklich, wenn ich kurz trainiert habe, eine genaue Auswertung bekommen habe, wer hat was gesagt. Genauso bei Videocalls, dass ich das mitlaufen kann und danach sofort Protokoll bekomme. Das gibt es sowohl bei Zoom integriert als auch bei Google oder anderen Tools. Was da übrigens wichtig ist, das bringt mir nur dann was, wenn ich in der Firma auch einen Prozess habe, dass Meetings eben mit Follow-ups versorgt werden und To-Dos, weil nur die Dokumentation zu haben, hilft mir auch nicht weiter. Ja, so. Insofern ist da auch wieder der Human in the Loop. Was jetzt perspektivisch spannend wird, ist, wer schafft es am schnellsten, Agentic, also wirklich Agentenumsetzung welche Tools kommen da, werden da die Frontrunner für Kernunternehmensprozesse? Damit meine ich jetzt wirklich ganz banale Dinge wie Reisebuchung oder Beauftragung von einem Catering-Dienstleister oder sowas. Also wie komme ich da auf einen Knopfdruck Ergebnisse? Das ist genau das, was gerade, wo gerade so der Kampf ist, wenn man jetzt die Gen AI-Tools betrachtet. Und sehr oft liegt die Effizienzsteigerung, die wir sehen in Unternehmen, die sagen, okay, sie wollen mit KI ihre Prozesse und Abläufe beschleunigen, liegt in den internen Prozessen viel mehr als in den kunden- und marktorientierten Themen.
Robert, dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für das Gespräch mit dir.
Danke dir, Fanny. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich selbst aufs Anhören und würde dich gerne dann auch mal, heute sind wir ja virtuell zusammengeschaltet, in Persona treffen, um auch einfach ein bisschen auszutauschen, was eure Erfahrungen wiederum mit KI bei den Unternehmen sind, mit denen ihr zu tun habt, und freue mich auch auf die weiteren Folgen in deinem Podcast.
Ja, super. Dankeschön. Liebe ZuhörerInnen, auch an euch lieben Dank dafür, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und die Folge angehört habt. Vielen Dank für euer Interesse. Eine neue Folge mit Herz und KI gibt es dann schon wieder in 2 Wochen und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und hoffentlich bis bald. Tschüss.